der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte.
Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast. Ich bin Matthias Mockler und heute habe ich mal wieder einen Gast hier im Podcast-Studio. Er ist Ehemann, dreifacher Familienvater, Pastor der Hoffnungskirche Wipptal, Geschäftsführer von Evangelium 21 und Verlagsleiter von Verbo Medien ist er auch. Herzlich willkommen, Alex Reindl. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat.
Danke für die Einladung.
Alex, ich habe gerade ein paar Dinge genannt, die du leitest und mitprägst. Wenn ich die ganzen Aufgaben und Funktionen sehe, dann komme ich nicht um die Frage rum, hat dein Tag mehr als 24 Stunden? Wie geht das alles zusammen?
Die drei Unternehmungen, bei denen ich mitprägen darf, die machen sehr viel Spaß. Es gibt Wochen und Monate, wo dann mehreres zusammenkommt. Konferenzen bei 21, neue Veröffentlichungen bei Verbum und auch eine Predigt, die man schreiben darf in der Hoffnungskirche. Dann schläft man schon mal ein paar Minuten weniger. Aber das ist ja nicht jede Woche so. Und alles in allem darum sehr dankbar, dass es auch gut klappt. Und ich bin begeistert, wirklich begeistert, das so machen zu dürfen.
Ich habe dich eingeladen, weil ich mit dir über eins meiner Lieblingsthemen sprechen will. Gute Bücher. Und ich ahne, dass das auch für dich als Verlagsleiter zumindest ein Lieblingsthema ist. Bevor wir über eure Bücher sprechen von Verbo Medien, was macht für dich ganz grundsätzlich ein gutes Buch aus?
Ich beschreibe ein gutes Buch als ein Buch, wo Inhalt und Form gut zusammenpassen. Wo mich der Inhalt begeistert. Das kann jetzt bei einem christlichen Buch das sein, dass es mir Gott groß macht und Gott so darstellt, wie er ist. Aber auch die Form. Wenn ich ein Buch in die Hand nehme, Freude habe an der Aufmachung, wo mich auch, ich würde sagen, wir werden ja vielleicht noch später ein bisschen drüber sprechen, wo mich auch die Form vielleicht auch an Gott erinnert. Und die Schönheit mich an seine Schönheit erinnert. Inhalt und Form als etwas, was zusammengehört und was es für mich in Summe zu einem guten Buch macht.
Gibt's Bücher, die dich neben der Bibel besonders geprägt haben, zu denen du vielleicht auch immer mal wieder greifst?
Ja, witzigerweise gibt es da sowohl im säkularen Bereich Bücher als auch natürlich im christlichen, geistlichen Bereich. Im christlich-geistlichen Bereich ist es so, dass mich als junger Christ das Buch von David Platt, im Deutschen Keine Kompromisse, sehr bewegt hat und bis heute ich es immer wieder gerne lese. Neueres Buch vermeintlich in den letzten Jahren, das mich in einem Nachdenken über Gemeinde sehr bewegt, ist das Buch Spalier und der Weinstock. Ja, sind Dinge, die ich auch immer wieder zur Hand nehme, weil es eine Kultur oder eine Form der Gemeinde beschreibt, die ich sehr attraktiv finde. Und auch im säkularen Bereich, da wird es dann etwas älter. Bin sehr begeistert von dem, was Gott den Inklings oder einigen Schreibern in der Inklings-Ära geschenkt hat. Allen voran natürlich Lewis und Tolkien mit Narnia, Herr der Ringe. Die sind, wenn nicht natürlich in der gleichen Schlagrichtung, aber als Autoren in dem, was sie da, auch in einer sehr schweren Zeit, vergisst man ja manchmal, in welcher Zeit diese Leute geschrieben haben. Wie auch die Schrift, das geschriebene Wort, ein Ausdruck von Hoffnung, ein Ausdruck von auch sich selbst Hoffnung zusprechen war. Lewis, Tolkien, die Klassiker sind da immer wieder Bücher, die ich gerne in die Hand nehme.
Ihr habt als Verbum-Verlag die Vision formuliert, wir veröffentlichen Medien, die Gott ehren und seiner Kirche dienen. Wir wollen Menschen helfen, die Bibel und das Evangelium zu verstehen, damit sie Jesus kennenlernen, ihn lieben und ihm nachfolgen. Was bedeutet die Vision konkret für eure Verlagsarbeit? Wie brecht ihr das runter?
Die Kurzform von unserem Slogan oder Motto ist Medien, die Gott ehren. Und jeder christliche Verlag würde sich das wahrscheinlich auf die Fahnen schreiben und das ist auch gut so. Aber hinter diesem Motto, wenn man sich das vornimmt, gibt es ja auch immer eine Geschichte oder auch eine Idee. Und uns bewegt da zum einen die reformatorisch geprägte Idee von Soli Deo Gloria, von der Ausrichtung, dass allein Gott die Ehre gebührt für alles, was wir tun und sind. Das ist wichtig, weil wir Menschen uns natürlicherweise eigentlich um uns selbst drehen. und natürlicherweise das Nicht-Tun. Selbst die bestmotiviertesten Unternehmungen, auch christliche Unternehmungen, können sich schneller, als es uns lieb ist, sich um uns selbst drehen. Und daher halte ich diesen Leitstern, wenn auch allgemein, für sehr wichtig. Wir sind für Gott da. Wir drehen uns um ihn und nicht er um uns. Und das soll uns auch leiten. Und praktisch bewegt uns dabei auch noch was anderes. Ich glaube, dass Gott grundsätzlich dadurch geehrt wird, was wir machen und wie wir es machen. Also Inhalt und Form gehört zusammen. Das Was und das Wie gilt es nicht zu trennen. Im Fall von einem Buch ist es, wie schon vorhin gesagt, der Inhalt und die Form. Ich glaube, dass es umgekehrt zu wenig ist, zu sagen, Hauptsache der Inhalt ist akkurat, richtig, korrekt. Ich glaube, dass Gott in seiner Schönheit und in seiner Kreativität besser dargestellt ist, wenn wir auch danach streben, das in der Form beispielsweise der Buchaufmachung darzustellen. Für uns heißt es konkret, wir wollen, dass unsere Bücher inhaltlich und in der Form schön sind, weil wir glauben, dass Gott schön ist, dass er das Schönste ist, was es gibt. Und wir wollen ihn mit schönen Worten schön beschreiben und wir wollen, dass Bücher an seine Schönheit am besten auch in der Form erinnern. Und Inhalt und Form, anders formuliert, sollen einfach zusammenzupassen. Da gibt es finanziell, ökonomisch Grenzen, also man kann da nicht alles tun, was man will, aber wir wollen wirklich danach streben, einen Gott beschreiben, der unvergleichlich schön ist, und wir wollen, wo eben auch die Finanzen es irgendwie möglich machen, dass die Form diese Schönheit ausdrückt. Wir mögen es, wir streben danach, dass der Leser das Buch in die Hand nimmt und dass er nicht nur über den Inhalt staunt und sich an dem freut, sondern auch über die Aufmachung, über den Stil, über die Haptik, über die Bindung, über die Qualität des Drucks, über die Farben, über den Stil. Und dabei sage ich nicht, dass wir die Einzigen sind, die das tun, überhaupt nicht. Aber das ist das, was uns da antreibt. Francis Schaeffer, der ist ja auch dir sehr bekannt, hat seine Unternehmungen ganz stark mit dem Leitsatz Truth and Beauty geprägt. Und das ist ein alter Hut, glaube ich, der eigentlich auf die Bibel zurückgeht. Genau diese Idee, dass Wahrheit und Schönheit zusammengehört, weil Gott so ist. Über ihn wahr zu sprechen, ist sehr schön. Und die Kunst, die Kreativität, die Gestaltung darf und soll das auch ausdrücken. Das heißt für uns, wir wollen Medien veröffentlichen, die entlang der Wertschöpfungskette eines Verlags mit allem, was sie haben und tun, kreativ, leidenschaftlich, genau das machen wollen, Gott in Inhalt und Form als einen schönen, herrlichen Gott darstellen. Das bewegt uns bei dieser Idee, Medien zur Ehre Gottes zu machen.
Ich finde es ganz interessant, dass du sagst, das machen wir zur Ehre Gottes, denn schöne Bücher, das wollen auch ganz viele Verlage natürlich auf den Markt bringen, weil sie wissen, das spricht Menschen an, das spricht ihre Bedürfnisse an, das wünschen sie sich, da leidet manchmal sogar der Inhalt, Hauptsache sieht schön aus, aber dass das zusammenkommt und gar nicht zuerst, um bei den Menschen gut anzukommen, sondern weil das Gott ehrt, wenn man auch da viel Gedanken investiert und es einfach schön gestaltet auch, was einen schönen Inhalt hat, ja, dass das zusammenkommt. Was mich wirklich begeistert, ihr setzt diese Vision nicht nur für Erwachsene um, sondern ihr habt in den wenigen Jahren, in denen es Werbung jetzt gibt, auch schon ganz viele Kinderbücher veröffentlicht. In der Regel sind das Übersetzungen aus dem Englischen. Nach welchen Kriterien wählt ihr diese Bücher aus?
Die Auswahl ist immer ein gemeinsames Ringen. Das ist uns ganz wichtig. Wir wollen da bewusst viele Stimmen mitreden lassen, um auch bestmöglichst zu entscheiden, ob das eine gute Wahl ist für die Fragen, für die Not, auch für die Herausforderungen, die uns Christen da auch im deutschsprachigen Europa begegnen. Wir haben für uns da über die Monate einen Fragenkatalog entwickelt, auch von anderen gelernt dabei, die uns helfen sollen, den Fokus da zu wahren. Uns bewegt zum Beispiel die Frage, ob der Inhalt Gott entspricht, ob er dem entspricht, wie wir die Bibel verstehen, ob die Art und Weise, wie der Inhalt kommuniziert wird, das Evangelium groß macht, die Veränderungsprozesse in dem sieht, was Gott tut und nicht zu sehr in dem, was wir vermeintlich tun. Aber auch ganz andere praktische Dinge, wie finanziell aufwendig und auch risikoreich ein Projekt ist. Da ist nicht alles gleich teuer. Wie wichtig ist es, auch vielleicht manch risikobehaftetes Projekt zu machen? Wie viele gute Bücher gibt es schon zu dem Thema am Markt? Und braucht es das wirklich? Und was ist der Beitrag, den wir mit dem Buch leisten würden? Also das sind so Dinge, die uns bei der allgemeinen Auswahl bewegen. Und grundsätzlich, wir haben uns für 4 Kategorien entschieden, in denen wir veröffentlichen wollen. Zum einen Nachfolge. Es sind Inhalte, die uns Christen im Alltag betreffen und jeder Mann und jede Frau wirklich in der Nachfolge wachsen lassen wollen. Dann zweitens Kultur. Hier geht es uns besonders darum, sprachfähig zu sein und zu bleiben, auch bei den rasant ändernden Umgebungen, in denen wir uns befinden, und da hoffnungsvoll darauf zu antworten. Dritte Kategorie ist Theologie, in der einerseits Grundlagenarbeit auch gemacht werden soll. Das Werk Vorsehung von John Piper wäre da ein Beispiel. Aber auch Teil von Theologie, wie wir es verstehen, sind Bibelstudienmaterialien. Wir glauben, dass es da auch wirklich eine große Not gibt am deutschen Buchmarkt. Gute Literatur, Laienkommentare, Arbeitsmaterialien für Hauskreise. Das bewegt uns bei dieser Kategorie. Und zuletzt die Kategorie Familie. Der Bereich ist sehr spannend für uns auch in der Geschichte der letzten 2-3 Jahre. Weil zum einen ganz, ganz witzig eigentlich, dass wir diese Kategorie, das war die erste, an die wir gedacht haben. Zum einen, weil wir als Unternehmer und involvierte Betroffene waren. Wir sind alle Väter und haben Familien, wo wir die Not und auch den Bedarf so stark sehen, hier wirklich Ressourcen zu haben für die Familie, die das Evangelium im Zentrum macht, hat, die Gott groß macht und die uns Eltern helfen, diesen Jesus einander groß zu machen und die Kleinen schon ganz früh an die Hand zu nehmen. Also wir haben eine Not gesehen, und zum anderen ist es auch sehr ermutigend, dass das die Kategorie ist, wo die Bücher am meisten nachgefragt werden. Also das sind die Bücher, plump gesagt, die jetzt auch manche Rechnung zahlen und die helfen, auch weitere Projekte zu machen, weil sie die bestverkauftesten, bestabgerufensten Bücher sind. Und das, für das sind wir Gott auch wirklich dankbar, dass er diesen Schritt mit der Art und mit dem Stil der Bücher so verwendet hat. Das hat unsere Hoffnung übertroffen. Und dafür sind wir sehr dankbar.
Ich bin ja selber auch Vater und ich muss sagen, unsere Kids haben die meisten eurer Kinderbücher regelrecht verschlungen. Und ich bin auch als Vater sehr dankbar, weil das eben auch meine Erfahrung ist. Es gibt gar nicht so viele gute Kinderbücher, mit denen man auch den Kids den Glauben weitergeben kann und vertiefen kann. Und mir haben da eure Bücher wirklich sehr geholfen. Also ich bin da persönlich sehr dankbar. Ich habe allerdings schon auch manche kritische Stimme gehört. Manche finden es zum Beispiel nicht so passend, dass in Kinderbüchern schon über Sünde und über Gottes Gericht gesprochen wird. Wenn man sich mal Kinderbücher aus anderen christlichen Verlagen anschaut, dann wird dort oft viel mehr die Schöpfung und die Liebe Gottes betont und das Thema Sünde fällt eher hinten runter. Oft kommt es sogar überhaupt nicht vor. Kann man Kindern denn so schwere Themen schon zumuten?
Ich glaube, man kann es nicht nur, sondern muss es tun. Ich glaube, ohne 1. Mose 3, ohne den Sündenfall, kann man als Erwachsener und auch als Kind die Welt nicht verstehen. Und in diesem Sinne glaube ich, ohne das große Ganze, ohne der Schöpfung, dem Fall, der Erlösung, der neuen Schöpfung, ohne das Kind auch mit hineinzunehmen in den großen roten Faden Gottes mit dieser Welt, ohne das gibt es letztlich keine Möglichkeit. Wir verpassen sogar die Möglichkeit, die Vision für den König zu leben, für den, der kam und wiederkommen wird. Also ich glaube, ja, wir müssen unbedingt über diese Themen reden. Was wir nicht machen dürfen, ist, glaube ich, manipulativ die Moralkeule eines strafenden Gottes in den Vordergrund zu stellen und den zu vermitteln als Motivation für Veränderung und Liebe. Das, glaube ich, dürfen wir nicht machen, aber das ist auch nicht das Evangelium. Das Evangelium ist nicht, dass Gott primär als Strafender auftritt und uns zur Veränderung motiviert. Aber es geht in der Bibel auch eben, es gibt keine Rettung ohne Verlorenheit. Es gibt keinen Erlöser ohne den, der Erlösung braucht. Es gibt kein Licht ohne Dunkelheit. Und die Kinder verstehen und erleben das ja auch tagtäglich, hautnah, am eigenen Leib mit den Emotionen, die da sind und auch bei ihren Eltern. Sie sehen den Zorn, ihren eigenen Ungehorsam, ihren Egoismus und sie sehen das bei mir, bei ihrem Papa. Die Ungeduld, den Zorn, den Egoismus, das um sich selbst lieber drehen als um andere und die Notwendigkeit, mich jeden Tag auch bei ihnen, ich bleibe bei meinen Kindern, zu entschuldigen, weil ich nicht so bin, wie Gott mich gedacht hat. Darum ist es, glaube ich, essentiell notwendig, mit den Kindern über Sünde zu reden und weiter über Theologie zu reden. Das ist nicht schlecht, sondern es ist notwendig. Und darum ermutigen wir, auch mit unseren Büchern unter anderem, genau das zu tun. Gott zentriert über diese großen Fragen des Lebens sehr früh mit den Kindern zu reden und betend Gott zu vertrauen, dass er diesen Samen verwendet und ihr Weltbild und ihre Selbstsicht wirklich prägt. Also ja, ich glaube, es ist notwendig.
Ja, das kann ich nur unterstreichen. Deshalb schätze ich das auch so sehr, weil ich auch die Befürchtung habe, dass manche Kinderbücher, so gut gemeint sie auch sind, eben den Kindern dann auch wirklich einen falschen Glauben am Ende vermitteln, weil Sünde eben nicht vorkommt und dass sie Erlösung brauchen. Und das wird dann eben irgendwann früher oder später sehr erschüttert werden. Also da kommt dann auch was Schiefes dabei raus und da helfen viele Kinderbücher von euch sehr. Und ich habe das auch genauso wahrgenommen. Also es ist nicht die Moralkeule, sondern es ist einfach ein besser Verstehen, wie bin ich auch durch den Fall geworden, aber wo will Gott mich haben, was hat er mit mir vor und... Genau, wirklich hilfreich. Als Verlagsleiter musst du wahrscheinlich alle eure Bücher toll finden. Trotzdem, wenn du ein, zwei eurer Kinderbücher besonders empfehlen müsstest, was sind die Bestseller? Welche Bücher legst du jedem ans Herz, mit seinen Kindern zu lesen?
Ja, ich glaube, Theologie für Kinder, das etwas umfangreichere Kinderbuch, das sich ausgezeichnet eignet für sowas wie eine Familienandacht oder ein regelmäßiges Gespräch mit den Kindern, ist interessanterweise der Bestseller. Und das ermutigt uns sehr, weil es in dem Buch wirklich gelingt. Der Autor schafft es, real auch komplexe theologische Sachverhalte zum Teil sehr gut runterzubrechen, gut zu illustrieren. Ja, das ist ein Buch, das mich wirklich sehr begeistert. Dann die ganze Serie Im Wiesental, also Gute Nachricht für kleine Leute. Da gibt es in Summe wahrscheinlich 12 bis 14 geplante Bücher. Wir haben schon 6 rausgebracht, 3 weitere geplant Anfang nächstes Jahr. Die sind so spannend, weil es da um sehr reale Emotionen geht in unserem Leben. Beispiel Wut, Beispiel Neid, auch Traurigkeit. Und die Kinder in dieser Geschichte, die Kinder werden entführt in dieser Geschichte, in diesen Geschichten, in die Tierwelt, in das Wiesental. Und erleben dort, wie letztlich diesen Emotionen begegnet wird, als etwas, das Teil unseres Lebens ist. Sie aber dann vor Jesus, vor das Evangelium gebracht werden und in diesem Licht bewertet und auch in diesem Licht Veränderung erhofft wird. Und das ermutigt mich sehr. Vielleicht noch, du hast noch 1 bis 2 gefragt, du kriegst 3. Die manchmal unterschätzte Serie meiner allerschönsten Bibelgeschichten, David Mose und die Weihnachtsgeschichte, ist da bisher schon raus. Nächstes Jahr kommen eine Handvoll weitere. Was ich toll finde an diesen Geschichten ist, die Bibelgeschichten sind uns allen bekannt, den Kindern auch. Sehr leicht passiert es bei den Bibelgeschichten, dass die Moral der Geschichte die Moral ist und nicht Jesus. Und das Tolle an dieser Serie, finde ich, ist, dass es einen klaren Bezug zu dem Helden in all den Geschichten gibt und er ist Gott und nicht der Mensch. David beispielsweise ist nicht darum so toll, weil er sich mutig Goliath entgegengestellt hat, sondern weil David uns daran erinnert, dass Gott Sieg bringt, indem er Schwachheit verwendet. Und David da ein Vorbild, eine Vorschau in dem auf Christus ist. Und die Kinder mit hineinzunehmen in diese Bibelgeschichten, auch für die ganz Kleinen, mit viel pädagogisch spannenden Elementen, laut und leise reden und zählen lernen, sind übrigens auch tolle Bücher, um sie sogar evangelistisch einzusetzen mit Leuten, die vielleicht jetzt mit dem Evangelium, die gar nicht so viel zu tun haben, aber eine Möglichkeit, einen großen Gott zu vermitteln. Also ich bin über wirklich alle Kinderbücher begeistert, aber die würde ich hervorheben.
Ich muss noch eins nennen, das du nicht genannt hast. Ich finde Kleiner Pilger auf großer Reise, also die Pilgerreise von Bunyan für Kinder geschrieben, auch grandios. Mhm. Auch deshalb, weil es eben einen tiefen Glauben vermittelt, die Kinder schon mit reinnimmt, dass es auch Anfechtung gibt. Da gibt es Spott, wenn du Jesus nachfolgst. Da gibt es auch Verfolgung unter Umständen. Es gibt Zweifel, die kommen können, Versuchungen aller Art. Und das wird da schon den Kindern auf so eine gute Weise vermittelt und mit auch sehr schönen Bildern. Du hast vorhin gesagt, die Form ist auch wichtig, auch eine sehr schöne Form, schönes Buch, nimmt man gerne in die Hand und unsere Kinder haben es auch verschlungen.
Ja, ist gut zu wissen, dass man vier sagen kann, wenn du noch ein bis zwei fragst.
Ganz genau. Super, ja. Hast du ein paar Tipps, wie man als Eltern das Beste aus euren Kinderbüchern rausholt? Einfach 100-mal vorlesen, weil das fasziniert mich ja. Die Kids, die können das auch 100-mal hören, aber könnte man vielleicht noch mehr machen? Wie kann man wirklich das machen, was ja euer Anliegen ist, die Kinder damit auch lehren, mit reinnehmen, Dinge vertiefen? Hast du da ein paar Ideen?
Ich glaube, Wiederholung ist wirklich super. Das kennen wir ja auch beim Lernen bei uns. Aber ich denke, zwei Dinge sind da vielleicht weiterführend hilfreich. Das eine ist, den Kindern klar zu vermitteln, wenn wir über die Inhalte der Bücher reden. Und das ist ja immer das Ziel. Es geht nicht um die Bücher und die Geschichte in sich oder für sich allein gesehen, sondern um die hoffentlich auch das Gespräch, das daraus folgt, mit Eltern und Erwachsenen oder auch unter den Kindern. Dass wir da vermitteln, dass wir im gleichen Boot sitzen, aber Gott gegeben eine andere Rolle haben wie das Kind. Aber dass wir genauso betroffen sind, von dem meine Kids wissen und erleben, mehr als mir lieb ist, dass ich mit Ungeduld, auch mit Wut genauso kämpfe wie sie. Und erleben auch, dass ich mich nicht nur bei ihnen entschuldigen muss, sondern erleben, dass wir gemeinsam zu Jesus gehen müssen und ihn um Hilfe bitten. Und den Kindern da nicht zu vermitteln, dass ich der Oberlehrer bin, der ihnen die Moral der Geschichte vermittelt und sagt, sei ein wenig weniger wütend, sondern du bist wütend. Das zeigt, wer du bist vor Gott. Aber Jesus ist es nicht in ungerechter Weise und er hilft dir und mir dabei, kommen wir gemeinsam zu ihm. Also zu vermitteln, dass wir im gleichen Boot sitzen. Und zum anderen glaube ich aber auch, dass es hilfreich ist, wir haben zum Beispiel beim New City Katechismus, wo es auch eine Variante für Kinder gibt, oder bei Theologie für Kinder Pilgerreise oder auch bei der Wiesenthal-Serie, sehr oft Fragen bei den Kapiteln oder im Anhang zum Buch, wo es einfach Gesprächstipps und Hinweise gibt, wie Erwachsene, ältere Kinder auch zum Teil mit jüngeren Kindern, vor allem aber Erwachsene, über die Inhalte reden können.
Wir haben im Vorgespräch gesagt, wir wollen viel auch über die Kinderbücher reden, aber wenn du schon hier bist, ich möchte mit dir auf jeden Fall auch noch über ein Buch sprechen, das ihr neu für Erwachsene rausgegeben habt, Fremde neue Welt von Carl Truman. Wir hatten auf unserer Gemeindefreizeit Ulrich Parzani als Referenten dabei und der hat uns das Buch in fast jedem Vortrag empfohlen. Worum geht's da und warum soll man das gelesen haben?
Das umfangreichere Buch, Der Siegeszug des modernen Selbst, hat im Englischen, aber auch bei uns im Deutschen wirklich hohe Wellen geschlagen, für Aufregung gesorgt, im positiven Sinne. Wir erleben es ist Alltag für uns, dass die Identitätspolitik ein echtes Reizthema, ein Dauerthema in unserem Alltag ist. Sexualität und die Frage, wer du bist und welchen Wert du hast, ist scheinbar nur mehr eine Frage des Gefühls. Und das ist erschreckend und verrückt auch, wie stark sich dieses Verständnis gedreht hat, über Jahrhunderte hinweg nicht denkbar. Und Truman macht in dem Buch Fremde neue Welt auf, ich denke, kompakte, auch verständlich zugängliche Weise klar, versucht zu argumentieren, warum das so ist. Er argumentiert, dass die Ursprünge dieses Denkens zurückgehen auf die Epoche der Romantik. Und er zeigt, dass vor allem interessanterweise deutschsprachige Denker wie Marx, Nietzsche, Freud eine Sicht auf das Selbst entwickelt haben oder dazu beigetragen haben, dass das so ist, wie es heute ist. Also mit anderen Worten, ein Prozess war, der ganz konkrete Marker hatte, die dazu geführt haben. Und in Verbindung ist ein zweiter Punkt, dass der technologische Fortschritt, der so schnell ging über teils Jahrzehnte, auch einen großen Beitrag dazu geleistet hat. Also das Denkmuster, der sich entwickelt hat, in Verbindung mit der Technologie zusammen, so ist Trumans Argument, führte zu dieser zum Beispiel so prominenten sexuellen Revolution, bei der jeder das Geschlecht gefühlt so oft wechseln kann wie die Unterhosen und sein Gefühl. Und das Buch ist darum, glaube ich, so hilfreich, weil es genau diesen Prozess aufzeigt. Vor allem aber auch bei dem Fremde neue Welt, dem kürzeren Titel, im letzten Kapitel, einen, wie ich finde, sehr hilfreichen Ausblick und Appell an uns Christen und Gemeinden gibt, wie wir auf diese zum Teil auch wirklich ernüchternde, düstere Analyse antworten können. Und die Antwort für uns Christen ist hier eben nicht, und das bin ich so dankbar für Trumans Beitrag, depressiv den Kopf in den Sand zu stecken, sondern im Sinne des Evangeliums hoffnungsvoll eine Antwort zu geben. Nicht naiv, weil wir die Analyse brauchen, aber doch hoffnungsvoll, weil wir als Christen und Gemeinden den kennen, der Licht in die Dunkelheit gebracht hat und der Grund zur Hoffnung ist. Wir sollten in gewisser Weise, wenn auch überrascht, doch nicht völlig verwundert sein über die Realität, in der wir uns befinden, aber auch nicht dabei stehen bleiben, es zu analysieren, sondern eine hoffnungsvolle Antwort geben. Und ich glaube, wir müssen, so sagt Truman zum Beispiel ein Aspekt im letzten Kapitel, wir müssen gegründet sein in der Bibel, um da auch dialogfähig und sprachfähig zu sein. Und darum würde ich ja Ulrich da zustimmen. Es ist ein tolles Buch, das ich nur wärmstens empfehlen kann, vielen Christen in die Hand zu nehmen.
Und ich habe es noch nicht gelesen, aber ich ahne, dass Trumans Antwort in dem letzten Kapitel dann auch nicht die Moralkeule ist.
Absolut nicht.
Und auch das kann ja die Reaktion darauf sein, dass man dann schimpft auf die Zeiten und auf die Sitten. Und das haben Christen auch oft genug gemacht. Mhm. Aber das ist auch nicht hilfreich und wird die Menschen auch nicht erreichen. Mhm. Ja, das muss ich noch lesen. Ich bin gespannt drauf. Lass uns mal noch nach vorne schauen. 2024 steht vor der Tür. Ihr habt bestimmt schon auch ein bisschen das Programm geplant. Was wird da so auf uns zukommen? Was plant ihr für Bücher, die neu auf den Markt kommen?
Wir haben uns mutig einiges vorgenommen. Es sollen 10 weitere Kinderbücher kommen nächstes Jahr. Ein Highlight dabei ist sicher die Fortsetzung der Pilgerreise, der zweite Teil. Und auch die große Ausgabe von dem Buch, was jetzt vor 2-3 Wochen erst erschienen ist, Die größte Geschichte von Kevin DeYoung, da gibt es noch eine Ausgabe mit nicht nur 10, sondern über 50 Geschichten mit 500 bis 600 Seiten.
Das ist dann die allergrößte Geschichte.
Das ist die allergrößte Geschichte, ganz genau. Wir werden auch die Serien der Bibeljournale oder des Bibeljournals fortsetzen und planen, die 4 Evangelien rauszubringen und auch die Psalmen. Freuen wir uns schon drauf. Auch die Serie Die Bibel erklärt wird fortgesetzt mit weiteren Kommentaren und Arbeitsheften. Ein Buch für besonderes Buch für Frauen ist da in Planung Ende nächsten Jahres. Ein Buch über die Freude am Beten. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und einige mehr, ein paar Überraschungen muss es ja noch geben. Wir planen wirklich damit mehr zu machen, auch im kommenden Jahr, und sind dankbar für Ermutigung, für Gebet und auch für Unterstützung, weil es uns schon fordert. Ich als alter Optimist sage bewusst fordert und nicht überfordert, aber da ja, sind wir gespannt, was dann kommendes Jahr passieren darf.
Die Gefahr ist ja manchmal, dass einen christliche Bücher vom Bibellesen abhalten. Kennst du die Versuchung selber, lieber zu einem Buch zu greifen, das dir die Bibel erklärt, als die Bibel direkt zu lesen? Und wie schützt du dich davor?
Ja, die kenne ich schon auch. Wobei ich persönlich auch sagen würde, dass ein gutes christliches Buch die Wertschätzung der Bibel fördert und nicht abnimmt oder die Wertschätzung für die Bibel nicht abnimmt dadurch. Ich glaube, dass die geistliche Disziplin, sich persönlich, aber auch mit anderen in die Bibel zu begeben, die wird mir nicht abgenommen dadurch. Aber ich glaube umgekehrt eben schon, dass das Lesen guter Bücher die Wertschätzung für die Bibel fördert und ich sogar angespornt werde, das disziplinierter zu tun und in dem zu wachsen.
Alex, wir haben in der Folge viel über Werbomedien und euer Programm gesprochen. Wenn wir den Blick noch etwas weiten, was waren für dich die 2 bis 3 spannendsten Neuerscheinungen in diesem Jahr bei anderen Verlagen?
Ja, ich bin wirklich in der Tat sehr dankbar für viele deutschsprachige christliche Verlage und bin mit den meisten davon auch wirklich befreundet, mit Leuten, die dort arbeiten, und bin ja dankbar für eine in vielem geeinte Vision für gute Bücher und Bücher, die den Gemeinden und den Kirchen helfen. Ich glaube, ich würde vor allem 2, 3 Bücher, die in den letzten, ich glaube, letztem Jahr, wahrscheinlich in den letzten 2 Jahren rausgekommen sind, die mich persönlich sehr angespornt haben, von der Rebecca McLaughlin erwähnen. Zum einen schreibt sie als Apologetin tolle Bücher zum Weitergeben. Wir haben als Kirche gerade zu Ostern und zu Weihnachten sind das jetzt unsere Go-To-Bücher, die wir am Weihnachtsmarkt verschenken, persönlich verschenken über Ostern und Weihnachten. Aber auch ihre Bücher für die Fragen, die wir mit den Teens bewegen oder auch die grundlegenden Fragen der Apologetik, der Glaubwürdigkeit der Schrift, auch der Exklusivität von Jesus. Aber sie hat, und das schätze ich sehr an ihr, sie ist einfach eine sehr gute Autorin. Und die Freundin Dillenburg haben es wirklich sehr gut gemacht, diese Autorin auch in der deutschen Sprache gut herauszuarbeiten. Also sehr dankbar für die Bücher von McLaughlin, die in den letzten Monaten und Jahren erst in deutscher Sprache rausgekommen sind.
Ja, wir haben tatsächlich auch schon Bücher von ihr hier im Podcast vorgestellt und vielleicht verlinke ich noch die ein oder andere Folge dazu in der Podcast-Beschreibung. Wir sind am Ende dieser Folge. Danke, Alex, dass du hier warst und ich wünsche dir persönlich und auch deiner Familie und euch als Verlag gottesreichen Segen für eure wichtige und wertvolle Arbeit.
Vielen Dank für die Einladung, Matthias, und auch die Arbeit hier im Podcast. Ich bin sehr ermutigt, euch immer wieder hier zu verfolgen und wünsche auch dir Gottes Segen.
Das war der Pastoren-Podcast für heute. Alle Infos zum Verbum-Verlag findest du auf verbum-medien.de. Und den Link dazu findest du auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Wir hören uns nächsten Samstag wieder, wenn du magst. Dann gibt's, so Gott will, die nächste Folge. Bis dahin sage ich danke, dass du zugehört hast und Gottes Segen.